Willkommen zurück zur 69. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid und hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und seid gut in das neue Jahr reingekommen. Im letzten Jahr hatte ich ja schon angesprochen, dass es eventuell ein paar Veränderungen geben wird, die den Podcast betreffen. Davon möchte ich euch aber erst am Ende dieser Folge erzählen, also bleibt gerne bis zum Schluss dran, wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Podcast jetzt weitergeht. Jetzt wenden wir uns aber erstmal dem heutigen Thema zu, und zwar positive Psychologie. Also, los geht's! Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Positive Psychologie. Was ist das eigentlich? Ist es nicht immer positiv, weil hilfreich, wenn wir verstehen wollen, wie wir Menschen funktionieren? Als ich vor einigen Jahren das erste Mal von positiver Psychologie gehört habe, konnte ich damit zuerst gar nicht so viel anfangen. Ich hatte sogar im ersten Moment die Sorge, dass es dabei darum geht, immer nur das Positive zu sehen oder dass wir irgendwie versuchen sollten, uns alles schön zu reden, auch Dinge, die vielleicht einfach nicht schön sind. Und tatsächlich ist das zum Glück nicht der Fall. Bei der positiven Psychologie geht es darum, die positiven Aspekte des Lebens in den Vordergrund zu rücken, aber eben nicht alles andere zu verteufeln. Um genau zu verstehen, worum es nun eigentlich geht und wie der Begriff entstanden ist, müssen wir aber ein bisschen in die Vergangenheit reisen. 1945 wurde der Begriff positive Psychologie zum ersten Mal von dem US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow verwendet. Es ging ihm dabei darum, den Blick auf die positiven Seiten unseres Lebens zu wenden. Außerdem knüpfte diese Sichtweise an einige Ideen der humanistischen Psychologie an, in der es ja vor allem darum geht, dass wir uns selbst verwirklichen und unsere Persönlichkeit entfalten können. Die Sichtweise ist hier also weniger auf Probleme oder Defizite ausgerichtet, wie zum Beispiel bei der klinischen Psychologie, wo es ja eben um psychische Erkrankungen geht, sondern es geht um positive Charaktereigenschaften und Ressourcen. Diese Form der Herangehensweise war allerdings einige Jahrzehnte lang nicht besonders bekannt oder beliebt. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg ging es in der psychologischen Forschung vor allem darum, menschliche Probleme zu verstehen und vor allem natürlich auch zu lösen, was ja auch nachvollziehbar ist, das muss natürlich auch passieren. Der Fokus lag eher auf den negativen Eigenschaften oder eben Erkrankungen der menschlichen Psyche. Wirklich bekannt wurde die positive Psychologie dann erst Jahre später, vor allem durch Martin Seligman, der ihr eine größere Aufmerksamkeit verschaffte. Gemeinsam mit Mihaly Csikszentmihalyi gehört Seligman zu den sogenannten Gründervätern der positiven Psychologie. Sie wollten das Ungleichgewicht, das ihrer Meinung nach in der Psychologie bestand, durch die Erforschung positiver Aspekte wiederherstellen. Daraufhin wurden ab dem Jahr 1999 vermehrt Studien durchgeführt und wissenschaftliche Artikel zu Themen rund um die positive Psychologie veröffentlicht. Das Forschungsinteresse bezog sich dabei vor allem darauf, herauszufinden, was uns Menschen eigentlich glücklich und zufrieden macht. Die positive Psychologie ist also ein Teilgebiet der Psychologie, das sich damit beschäftigt, was uns gut tut und uns zufrieden und glücklich macht. Das Ziel ist es, Wohlbefinden und eine hohe Leistungsfähigkeit wissenschaftlich zu erforschen, um zu verstehen, was wir tun können, damit wir eben optimal funktionieren und ein gutes Leben haben können. Dabei spielen natürlich auch Charakterstärken eine große Rolle, aber eben auch solche Dinge wie Optimismus, Glück, Solidarität, verzeihen können und Vertrauen. Im Gegensatz zur klinischen Psychologie geht es weniger darum, was wir bei Erkrankungen oder Problemen tun können, sondern eben, wie wir gesunde Menschen glücklich machen oder stabilisieren können. Außerdem steht auch im Vordergrund, die Psychologie als Wissenschaft zu vervollständigen, indem eben auch in Bereichen geforscht wird, die bisher nicht so viel Beachtung bekommen haben, zum Beispiel positive Emotionen, Talente und Lebenszufriedenheit. Bevor wir gleich uns noch etwas genauer anschauen, womit sich die positive Psychologie denn nun so genau alles beschäftigt und warum der Begriff positive Psychologie etwas problematisch ist, möchte ich erst nochmal einen großen Schritt zurückgehen, denn tatsächlich war Maslow nicht der Erste, der sich mit der positiven Psychologie beschäftigt hat. Er war zwar wahrscheinlich der Erste, der dafür genau diesen Begriff benutzt hat, aber er war nicht der Erste, der sich mit dieser, Thematik auseinandergesetzt hat. Schon die Philosophen der Antike haben sich damit beschäftigt, was eigentlich ein gutes Leben bedeutet und was so dazugehört. Sie haben sich in ihren Schriften aber auch den Tugenden zugewandt oder sind der Frage auf den Grund gegangen, wie wir Erfüllung in unserem Leben finden können. Ein besonders bekanntes Beispiel dafür ist wahrscheinlich Aristoteles, der vor über 2300 Jahren schon über das Glück philosophiert hat. Noch bis heute prägt seine nikomachische Ethik, was wir unter Wohlbefinden verstehen. Er war der Meinung, dass es wichtig ist, die eigenen Tugenden zu kultivieren und mit ihnen im Einklang zu leben, damit wir ein gutes Leben führen können. Und zwar nicht nur für uns selbst. Die Entwicklung unserer Charakterstärken sollte nicht nur dem Zweck dienen, eigene Projekte zu realisieren oder uns unsere Wünsche zu erfüllen. Auch der Einsatz unserer Stärken für andere Menschen oder vielleicht sogar zu einem höheren Zweck führt für ihn zum Glück. Und davon war nicht nur Aristoteles überzeugt. Im Laufe der Zeit gab es immer wieder Menschen, die sich damit beschäftigt haben, was uns glücklich macht. Und zwar nicht nur Philosophen und Philosophinnen, sondern zum Beispiel auch Menschen, die sich mit Theologie, also verschiedenen Religionen und deren Glauben auseinandersetzten. Im frühen 20. Jahrhundert kam dann erstmals auch in der Psychologie ein größeres Interesse an Themen auf, die heute auch von der positiven Psychologie behandelt werden, nämlich Talente, Hochbegabung und eben auch wieder, wie wir unser Leben erfüllend gestalten können. Auch Vertreter der humanistischen Psychologie wie Maslow und Rogers interessierten sich vor allem dafür, wie wir ein gutes Leben führen können. Das Interesse daran, wie wir ein möglichst gutes Leben führen können, ist also nicht ganz neu. Es ist nur immer wieder auf verschiedene Arten behandelt und diskutiert worden und es sind unterschiedliche Begriffe dafür gefunden worden. Bei der positiven Psychologie geht es vor allem darum, diese Ansätze und Überlegungen wissenschaftlich zu überprüfen. Nach wie vor bieten philosophische Ideen interessante Ansätze, allerdings beruhen diese eher auf dem reinen Nachdenken oder vielleicht noch beobachten oder vergleichen, was andere so gedacht oder getan haben. Aber dadurch, dass in der positiven Psychologie solche Ideen und Ansätze in kontrollierten Studien überprüft werden, können wir jetzt immer präzisere Aussagen darüber machen, was nun wirklich entscheidend für ein gutes Leben ist. Und zwar ohne dabei nur auf gesunden Menschenverstand oder theoretische Konzepte zurückzugreifen. Eine der größten Herausforderungen der positiven Psychologie ist es, überhaupt erst einmal zu klären, was denn eigentlich gut ist und was ein gutes Leben eigentlich bedeutet. Denn ihr könnt euch sicher vorstellen, dass da die Meinungen vieler Menschen stark auseinandergehen. Die positive Psychologie bezieht sich deswegen auf empirische Forschungsergebnisse, um aufzeigen zu können, was wir brauchen, um ein gutes oder erfülltes Leben zu führen. Sie beansprucht dabei aber nicht, für jeden einzelnen Menschen entscheiden zu können, was denn nun wirklich gut ist oder bedeutet. Es wird also kein allgemein gültiges Patentrezept erstellt, nach dem dann angeblich alle glücklich werden müssten. Vielmehr geht es darum, einzelne Ziele anzuschauen und herauszufinden, wie wir diese am besten erreichen können und eben auch für uns individuell passend erreichen können. Aber schauen wir uns jetzt mal konkret an, in welchen Bereichen die Erkenntnisse der positiven Psychologie eingesetzt werden. Als ich angefangen habe, das erste Mal tiefer zu diesem Thema zu recherchieren und mich damit zu befassen, ist mir aufgefallen, dass scheinbar vor allem der Einsatz im Arbeitsleben sehr typisch ist. Also gerade wenn man positive Psychologie in eine Suchmaschine eingibt, dann hat man das Gefühl, es geht irgendwie nur um Arbeitspsychologie oder Organisationspsychologie oder irgendwelche Strategien, wie man irgendwie sich noch mehr pushen und noch irgendwie besser sein kann. Und das hat mich zuerst ein bisschen irritiert. Aber es ist tatsächlich so, dass die Forschungsergebnisse der positiven Psychologie zu einem großen Teil dafür eingesetzt werden, die Leistung, aber auch das Wohlbefinden von arbeitenden Menschen zu steigern. Immer mehr Führungskräfte und Organisationen wenden sich daher Empfehlungen und Techniken aus der positiven Psychologie zu. Dadurch soll dann nicht nur die reine Leistung, sondern auch das Engagement, die Teamarbeit, Motivation und die Arbeitszufriedenheit verbessert werden. An dieser Stelle vielleicht mal ein Beispiel, wie das Ganze dann tatsächlich aussehen könnte. In einer Studie der positiven Psychologie kamen die Forscher zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass Menschen, die 4 oder auch mehr ihrer besonderen Stärken bei der Arbeit einsetzen können, ihre Arbeit als besonders sinnvoll empfinden. Sie fühlen sich dadurch mehr zu ihrer Arbeit berufen und hatten auch mehr Freude an ihrer Arbeit. Es macht also Sinn, als Unternehmer oder Unternehmerin dafür zu sorgen, die besonderen Stärken der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur zu kennen, sondern auch, dass diese Fähigkeiten im Rahmen der Arbeit wirklich auch eingesetzt werden können. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz der positiven Psychologie im Arbeitsleben sind die Erkenntnisse, die es inzwischen zum Thema Teamarbeit gibt. Aus Studien geht zum Beispiel hervor, dass für die Teamarbeit es besonders wichtig ist, ein Team passend zusammenzustellen. Die positive Psychologie hat daher einige Punkte zusammengestellt, die dabei besonders wichtig sind, um eben eine gute Leistung durch eine gut funktionierende Zusammenarbeit zu erreichen. Zum Beispiel ist es wichtig, dass die Rollen innerhalb des Teams klar verteilt sind und auch zu den Stärken der jeweiligen Teammitglieder passen. Auch gegenseitiges Vertrauen und eine optimistische Haltung spielen eine wichtige Rolle. Außerdem ist es auch hier wieder wichtig, die Charakterstärken der einzelnen Mitglieder zu kennen, denn dann können wir tatsächlich vorhersagen, wie sich jemand bei der Teamarbeit verhält und welche Rolle er am besten, übernehmen sollte im Team. Das Ganze ist tatsächlich komplexer, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Tatsächlich wurden aber verschiedene Teamrollen entwickelt und dafür wurde eben auch definiert, welche Charakterstärken und Eigenschaften Menschen mitbringen sollten, die solch eine Rolle innerhalb eines Teams übernehmen sollten. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht zu tief in dieses Thema eintauchen, aber ich denke, für den ersten Eindruck reicht es auch bis hierhin. Schauen wir uns jetzt noch an, in welchen Bereichen die Erkenntnisse der positiven Psychologie noch so eingesetzt werden. Auch wenn es im Rahmen einer Psychotherapie ja meistens darum geht, dass Erkrankungen und Beschwerden beseitigt werden sollen, kann auch hier die positive Psychologie eingesetzt werden. Denn obwohl viele Therapieansätze gut dabei helfen, bestimmte Symptome zu lindern, geht es häufig nicht gezielt darum, das Wohlbefinden zu erhöhen. Natürlich ist das schon auch irgendwie das Ziel, aber der Fokus liegt eben eher auf der Beseitigung von Problemen. Die positive Psychologie fokussiert sich im Gegensatz dazu darauf, Positives zu fördern, was zum Beispiel bei ehemals erkrankten Menschen Rückfälle vorbeugen kann. Außerdem kann das Erleben positiver Emotionen uns davor schützen, depressive Symptome zu entwickeln und ein gesteigertes Wohlbefinden hilft außerdem, uns vor Stress zu schützen. Das Wissen, das wir durch die Forschung der positiven Psychologie ansammeln konnten, hilft also vor allem, um Erkrankungen vorzubeugen oder Rückfälle zu verhindern. Und dadurch kann es eben auch in der Therapie eingesetzt werden, vor allem wenn es darum geht, von psychischen Erkrankungen betroffenen Menschen Rückhalt und Stärke wiederzugeben und eben auch vor Rückfällen zu schützen. Beispielsweise kann es helfen, im Rahmen einer Therapie Charaktereigenschaften wie Hoffnung, Optimismus, Tapferkeit, Spiritualität, Ausdauer und Ehrlichkeit, aber auch emotionale und soziale Intelligenz zu fördern. Dadurch werden wir nämlich widerstandsfähiger gegenüber negativen äußeren Einflüssen, also wir stärken unsere Resilienz. Inzwischen gibt es schon ganz konkrete Ansätze, um aus der positiven Psychologie Psychotherapieansätze abzuleiten. Zum Beispiel entwickelte der Psychiater Giovanni Fava die sogenannte Well-Being Therapy, die WBT oder Well-Being Therapie. Und wie der Begriff Well-Being schon nahelegt, es geht hier vor allem um das Wohlbefinden. Die WBT ist eine Kurzzeittherapie, die zur psychischen Stabilisierung eingesetzt wird. Und im Rahmen dieser Therapie sollen die Betroffenen ein Wohlbefindenstagebuch führen und gezielt nach Möglichkeiten suchen, sich entspannen zu können und auch sowas wie Flow Momente zu erleben. Mit diesen Flow-Momenten ist gemeint, dass jemand ganz im Fluss ist, indem er ganz in seinem momentanen Tun aufgeht und daraus Befriedigung schöpfen kann. Bei der WBT geht es außerdem natürlich nicht einfach darum, ständig Hochgefühle zu empfinden. Es geht eher darum, eine Balance zwischen Belastungen und stärkenden Auszeiten zu finden. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz der positiven Psychologie in der Therapie ist die Quality of Life Therapy. Diese Therapieform wurde erst am Anfang des 21. Jahrhunderts von Dr. Michael B. Frisch entwickelt. Sie beinhaltet neben einigen Aspekten der positiven Psychologie auch Ansätze aus der kognitiven Therapie. Freude wird im Rahmen dieser Therapieform als die Erfüllung wichtiger Ziele, Wünsche und Bedürfnisse in verschiedenen Lebensbereichen angesehen. Studien zufolge kann die Quality of Life Therapy Menschen mit Depressionen helfen und die Lebensqualität und Selbstwirksamkeit verbessern. An dieser Stelle vielleicht noch eine kleine, ja, interessante Anekdote. Ich bin nämlich bei meiner Recherche zu dieser Therapie auf ein Video bei YouTube gestoßen, in dem der Erfinder dieser Therapie demonstriert, wie uns fröhliche Lieder helfen können und dass wir auch selbst solche fröhlichen und aufmunternden und hilfreichen Lieder selbst erfinden oder entwickeln können und spielt dann tatsächlich auch selber auf seiner Gitarre mehrere Lieder. Das habe ich so jetzt noch nicht erlebt, dass bei einem psychologischen Vortrag oder dann, wenn ein Professor seine Erkenntnisse mitteilt, dass er dann plötzlich anfängt, Lieder zu singen. Das fand ich doch ein bisschen ungewöhnlich. Und was ich inhaltlich auch sehr interessant fand, war, dass er in diesem Video eben nicht einfach nur irgendwelche Lieder singt und versucht, irgendwie positiv zu sein, sondern dass er natürlich auch auf die Inhalte angeht, indem er auf Studienergebnisse zurückgreift und dadurch eben veranschaulicht, wie man diese Studienergebnisse so umsetzen kann, dass man da eben einen Nutzen rausziehen kann. Also er veranschaulicht, glaube ich, ganz gut, wie in der positiven Psychologie wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt werden, um daraus dann hilfreiche Ideen zu entwickeln, die uns zu einem glücklichen Leben führen sollen. Abseits von diesen eigenen Therapieansätzen werden aber natürlich auch einzelne Erkenntnisse und Techniken aus der positiven Psychologie in andere bereits bestehende Therapieformen mit eingebunden. Dazu gehören zum Beispiel Techniken zum Aufbau positiver Emotionen, der Steigerung des eigenen Engagements oder wie wir eben Sinn in unserem Leben finden können. Zusätzlich zum Einsatz in der Arbeitswelt oder der Psychotherapie wird die positive Psychologie auch immer häufiger im Coaching verwendet. Und ich finde, das ist auch nur logisch, denn im Coaching geht es ja häufig vor allem darum, die eigenen Stärken zu erkennen und eben auch zu fördern. Tatsächlich wird die positive Psychologie aber nicht nur im Lebenscoaching genutzt, sondern kommt auch beim Gesundheits-, Eltern- und Führungscoaching zum Einsatz. Ein besonders bekanntes Beispiel für den Einsatz der positiven Psychologie im Coaching-Bereich ist das Authentic Happiness Coaching. Hierbei geht es also um authentisches Glücklichsein. Das Ziel der verschiedenen Übungen ist es, Vergnügen zu steigern, die Entstehung von Flow zu nutzen und einen Sinn in den Vordergrund zu rücken. Zu guter Letzt und nach all diesen positiven Inhalten möchte ich noch auf ein paar Probleme oder auch Missverständnisse im Zusammenhang mit der positiven Psychologie eingehen. Vielleicht ist es euch auch so ein bisschen ähnlich wie mir ergangen, dass die Formulierung positive Psychologie irgendwie, ja, so ein bisschen komisch ist. Ich hatte damals auf den ersten Eindruck so das Gefühl, dass es vielleicht darum gehen könnte, alles zwanghaft positiv sehen zu müssen, so nach dem Motto Good Vibes Only und alle anderen sollen bitte wegbleiben, die nicht immer positiv sind. Und ja, damit habe ich tatsächlich so mein Problem. Denn alle Gefühle sind wichtig, haben ihre Funktion und sollten auch gelebt und nicht verteufelt werden. Deshalb habe ich so meine Probleme mit den Formulierungen oder Einteilungen in positiv und negativ und tatsächlich bin ich damit auch nicht so alleine. Die Verwendung des Wortes positiv im Namen der positiven Psychologie führt immer wieder zu Missverständnissen. Vor allem, weil es ja nicht darum geht, bei der positiven Psychologie immer nur positive Dinge zu sehen und alles andere auszublenden oder es geht auch nicht in allen anderen Teilbereichen der Psychologie nur um Negatives. Aber dieser Eindruck entsteht halt bei manchen Menschen, wenn sie das Wort positive Psychologie hören. Und klar, dieses Einteilen von Gefühlen in positiv und negativ passiert immer wieder, ist aber nicht gerade sinnvoll. Es gibt einfach nicht nur gute oder schlechte Gefühle. Die Bedeutung und das Empfinden von Emotionen hängt nämlich immer von Kontext ab und natürlich auch von der Person und ist unglaublich individuell. Und damit diese Problematik der Einteilung in gut und schlecht bzw. positiv oder negativ nicht zu Missverständnissen führt und natürlich auch damit klar wird, was mit positiver Psychologie gemeint ist, hat sich James Pawelski die Mühe gemacht, das in einer seiner Veröffentlichungen mal genauer zu beschreiben. Auch er ist ein Psychologe, der sich intensiv mit der positiven Psychologie beschäftigt und er hat 6 verschiedene Bedeutungen des Positiven formuliert. Und zwar einmal die positive Ausrichtung der positiven Psychologie, die den negativen Fokus der meisten anderen psychologischen Strömungen ergänzen soll. Dann die positiven Bereiche, mit denen sich die positive Psychologie eben beschäftigt, also zum Beispiel Mut, soziale Verantwortung und Optimismus. Dann die positive Zielgruppe, die er als primär nicht klinische Population beschreibt, also die Menschen, die nicht klinisch gesehen krank sind. Dann den positiven Prozesstyp. Damit ist gemeint, dass es eben darum geht, positive Qualitäten aufzubauen, statt negative abzubauen. Und schlussendlich das positive Ziel, nämlich dass die positive Psychologie das gute Leben verstehen und fördern möchte. Das sind quasi so die verschiedenen Ansätze oder der verschiedene Fokus, wie eben das Positive in positive Psychologie gesehen oder gedeutet werden kann. Und ich muss sagen, ich habe trotzdem immer noch so ein bisschen mein Problem mit dieser Einteilung in positiv und negativ. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich die positive Psychologie ja anders benannt. Zum Beispiel, keine Ahnung, entfaltungsorientierte Psychologie oder Psychologie des guten Lebens oder was auch immer, eben um diese Verwendung von positiv zu umgehen. Aber naja, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der positiven Psychologie auseinandersetzt und eben nicht vom Namen irgendwie abgeschreckt ist oder irgendwie irgendwelche Vorurteile vielleicht hat, wenn man da eben näher eintaucht, dann versteht man auch, was es damit auf sich hat und dass es eben nicht darum geht, alles zwanghaft in gut und schlecht einzuteilen oder gar schlechte Dinge zu verdrängen und sich immer nur auf das Positive zu beziehen. So ist es eben nicht gemeint. Übrigens lohnt es sich auch mal der Wortherkunft auf den Grund zu gehen. Davon bin ich ja sowieso immer wieder begeistert, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen gemerkt habt. Und auch an dieser Stelle wird wieder deutlich, wie erhellend das auch sein kann. Das Wort positiv leitet sich nämlich vom lateinischen pono oder ponere ab und das bedeutet etwas präsent machen. Im Laufe der Zeit wurde daraus, dass es um eine Präferenz geht, also um etwas Wünschenswertes oder Gutes. Und ja, genau darum geht es ja eigentlich bei der positiven Psychologie, um das, was uns gut tut. Und dabei sollte eben gar nicht gezielt darüber nachgedacht werden, dass alles, was gut ist, nicht schlecht ist oder ja, dass es da eben so diese Gegensätze gibt. Wir müssen ja auch nicht, wenn wir das Wort positiv hören, daran denken, dass es auch einen Gegenpol gibt oder überhaupt alles in positiv oder negativ einteilen, denn dazwischen gibt es ja noch so viel mehr. Also vielleicht sollte man die positive Psychologie umnennen in Psychologie des Wünschenswerten oder der Präferenz oder was auch immer. Was übrigens abseits von diesem Begriff des Positiven an der positiven Psychologie noch kritisiert wird, ist, dass sie angeblich ein positives Menschenbild entwirft. Den Befürwortern der positiven Psychologie wird vorgeworfen, dass sie eine Ideologie verfolgen, bei der die Menschen danach eingeteilt werden, wie sie ökonomisch betrachtet am besten funktionieren. Außerdem gibt es immer mal wieder Kritik daran, wie gut die Methoden der positiven Psychologie wirklich funktionieren. Oh Gott, ich kann dieses Wort jetzt gar nicht mehr so häufig aussprechen. Positive Psychologie. So. Aber gut, solche Kritikpunkte sollten natürlich möglichst sachlich und wissenschaftlich geklärt werden. Und ich muss zugeben, dass ich mir gar nicht anmaßen möchte, die positive Psychologie zu bewerten oder dass ich einschätzen könnte, wie sinnvoll einzelne daraus abgeleitete Therapiemethoden sind. Denn ich denke nach wie vor, dass es von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, ob eine Psychotherapie funktioniert. Sicherlich spielt die Methode eine große Rolle, aber natürlich auch persönliche Eigenschaften und Vorlieben der zu behandelnden Menschen sind dabei entscheidend. Und natürlich auch die Art der Erkrankung, die Einstellung der Betroffenen und auch wie genau der Therapeut oder die Therapeutin die Therapie umsetzt, wie er oder sie spricht oder sogar aussieht, das alles kann entscheidend sein. Denn wenn wir einen Therapeuten sehen, der uns an jemanden erinnert, den wir nicht mochten, kann das schon problematisch sein. Es sind eben schon oft so kleine oder ja auch schwer erforschbare Dinge oder manchmal auch einfach schwer greifbare Sachen, die wir gar nicht so richtig fassen können, die eben schon eine Rolle dabei spielt, ob eine Therapie uns weiterbringt oder eben eher nicht. Das Leben ist eben sehr komplex und der Weg zu der richtigen Therapeutin ist manchmal sehr lang und steinig. Aber wie ihr vielleicht schon wisst, ich empfehle allen Menschen, die eine Therapie machen möchten, nicht aufzugeben und sich verschiedene Menschen und vielleicht auch verschiedene Methoden mal anzuschauen, um dann herauszufinden, was am besten zu einem passt. Denn wir sind alle sehr individuell und verdienen auch eine individuelle und passende Unterstützung. Für manche ist eine Verhaltenstherapie passend, für jemand anderen eine sozialpsychiatrische Betreuung. Wieder jemand anders braucht erstmal einen Aufenthalt in einer Spezialklinik und der nächste kommt am besten mit einer Selbsthilfegruppe zurecht. Bei mir persönlich war, glaube ich, die Mischung aus verschiedenen Hilfsangeboten am besten. Also gebt euch die Chance herauszufinden, was ihr braucht und wenn dabei auch Therapeutenwechsel nötig sind, dann ist das so. Ja, jetzt bin ich doch schon ein bisschen vom Thema abgekommen, aber es ist mir wirklich wichtig, nochmal zu erwähnen, dass oft nicht die eine Methode oder der eine Therapeut richtig oder falsch ist. Oft ist es eben eine Mischung und ein ständiges Ausprobieren, ja, um dann herauszufinden, was für uns gut ist. Und im Grunde fokussiert sich die positive Psychologie ja genau darauf, herauszufinden, was uns gut tut, was wir gut können und wie wir das weiter ausbauen und fördern können. Denn wir alle tragen schon viel Gutes in uns. Und auch wenn alles grau und hoffnungslos wirkt, es lohnt sich, nicht nur die Dunkelheit zu erforschen, sondern sich auch den schönen Dingen des Lebens zuzuwenden, die uns bereichern. Auch wenn sie vielleicht jetzt nur so ein kleines, zaghaftes Lichtlein sind, auch daraus kann eben ein Feuer werden. So, das war es auch schon wieder für heute mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas aus dieser Folge mitnehmen und wisst nun ein bisschen mehr über die positive Psychologie und könnt so ein bisschen einordnen, worum es dabei so geht. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor bei Instagram unter innenleben.podcast. Und ja, kommen wir noch zu den Veränderungen im neuen Jahr. Wie manche von euch vielleicht schon mitbekommen haben, hat sich mit dem Jahreswechsel beruflich einiges bei mir verändert, weswegen ich jetzt noch weniger Zeit für den Podcast haben werde als bisher. Die meisten von euch wissen ja, glaube ich, inzwischen, dass das hier nur ein Freizeitprojekt ist und ja, dass es nicht immer ganz einfach ist, das irgendwie nebenbei noch so umzusetzen. Und ich habe im letzten Jahr ja schon angekündigt, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie das jetzt alles weitergehen soll und wie viel Zeit ich wirklich noch in meinem Alltag für diesen Podcast hier habe. Und ich kann das auch nach wie vor noch nicht so ganz gut einschätzen, weil ich ja auch nicht nur Zeit brauche, sondern irgendwie auch genug Energie. Und das ist für mich einfach sehr schwer absehbar, wie viel Zeit und Energie da jetzt in den nächsten Monaten für mich bleibt, weil manche Dinge auch in meinem Leben noch ein bisschen unklar sind. Und es ist leider nicht so, dass ich diesen Podcast hier tiefenentspannt von der Couch aus mache. Das wäre natürlich praktisch, ist aber leider nicht der Fall. Und mir fällt gerade so auf, ich habe nicht mal eine Couch. Aber gut, diejenigen von euch, die mir bei Patreon gefolgt sind, haben es auch schon als allererstes mitbekommen. Ich habe mich dazu entschlossen, meinen Account dort aufzulösen. Es ist mir echt nicht leicht gefallen, weil ich das sehr gerne dort gemacht habe. Aber ich schaffe es einfach nicht mehr, dort noch zusätzlichen Content zu produzieren und mich um all das zu kümmern, was damit so zusammenhängt, was man vielleicht auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so mit einkalkuliert. Also ja, auch wenn ich das unglaublich gerne gemacht habe und mir sehr viel Spaß gemacht hat, da nochmal so ein paar Zusatzinfos und Inhalte und auch persönliche Sachen noch von mir zu zeigen, ja, muss ich das Ganze leider erstmal stilllegen, obwohl es eben wirklich schön war, dort auch mit einigen von euch ein bisschen zu interagieren und einfach auch Unterstützung zu bekommen. Aber es nützt ja niemandem was, wenn ich die Inhalte dort nicht mehr liefern kann oder sie schlechter werden oder ich einfach gar nicht mehr dazu komme, auf eure Nachrichten zu antworten, weil ich einfach nicht genug Zeit und Energie habe, beides irgendwie noch weiterzuführen. Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob ich überhaupt es schaffe, diesen Podcast hier weiterzumachen. Aber ja, das konnte ich dann tatsächlich nicht ganz aufgeben. Ja, deswegen habe ich immerhin für mich so die Entscheidung getroffen, dass ich diesen Podcast hier weiterhin mache, aber dass er nicht mehr so regelmäßig erscheint, denn das macht mir natürlich auch immer wieder zusätzlichen Druck. Klar, es ist sicher für viele von euch praktischer, wenn die Folgen in einem gewissen Rhythmus erscheinen. Da weiß dann jeder, wann die nächste neue Folge kommt. Ich habe mir da tatsächlich einige Gedanken drüber gemacht und dann aber festgestellt, dass ich da ja niemandem hinter mir habe, der mich jetzt irgendwie drängt oder so. Ich habe keinen Auftraggeber, dem ich regelmäßig irgendwas liefern muss und dafür eine Gegenleistung bekomme. Ich bin niemandem verpflichtet. Ich mache das hier ja auch alles freiwillig. Deswegen werde ich ab jetzt die Folgen einfach dann veröffentlichen, ja, wenn es für mich passt. Natürlich werde ich mich schon bemühen, nicht ewig lange Pausen dazwischen zu haben, aber ich werde mich auch nicht mehr so sehr stressen wie bisher. Ich brauche schließlich auch Zeit für mich und ich muss mich in einen neuen Job arbeiten und nebenbei noch eine Ausbildung absolvieren. Da muss dieses Herzensprojekt jetzt hier so ein klein wenig nach hinten rücken. Aber ja, immerhin, ich werde es nicht komplett hinschmeißen und ich muss zugeben, dass dafür vor allem, für diese Entscheidung vor allem viele liebe Nachrichten von euch verantwortlich waren, die mir einfach gezeigt haben, okay, ganz abschaffen kann ich das jetzt irgendwie einfach nicht. Dafür gibt es zu viele liebe Menschen da draußen, die mir zuhören und denen der Podcast auch was bedeutet. Und ja, das möchte ich schon irgendwie einfach weiterführen. Der Podcast bleibt also bestehen, wird aber ab jetzt wahrscheinlich weniger regelmäßig erscheinen. Mal schauen. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin selber gespannt. Ich weiß es nicht. Und auf Patreon bin ich eben jetzt leider auch nicht mehr. Wenn ihr mich trotzdem irgendwie unterstützen wollt, schreibt mich gerne an. Ich bin natürlich nach wie vor sehr dankbar darüber. Ihr erreicht mich unter innenlebenpodcast@gmx.de und wie gesagt auch bei Instagram, wo ich euch dann auch über die neu erscheinenden Folgen in Kenntnis setze und dann Posting zu mache. Ihr könnt also weiter gespannt sein, wie es weitergeht und könnt dort eben auch so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit, freue mich sehr, dass nach wie vor so viele Menschen hier zuhören und bin da sehr dankbar für und freue mich sehr über eure Rückmeldungen und sage mal wieder bis zum nächsten Mal.